ARD. Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Hallo und ahoi. Die Sonne brennt, die Laune steigt und für viele ist das heute ja auch ein Brückentag oder beweglicher Ferientag. Dieses lange Wochenende, genau die Gelegenheit, in Welten abzutauchen, die im ersten Moment vielleicht ein bisschen fern liegen. Ich habe hier drei spannende Bücher liegen, von denen jedes auf seine Art sehr besonders ist. Jonathan Franzen, der große amerikanische Erzähler, der schreibt in seinem neuen Buch eine Anleitung zum Alleinsein. Es liegt eine neue große Biografie über Sarah Wagenknecht hier, die in einen geistigen Kosmos zwischen Goethe und Marx führt. Und erstmal geht's in ein ikonisches amerikanisches Jugendbuch, das eine ganz neue Lesart bekommt. Percival Everett, James. Es gibt ja kaum eine Figur der US-Literatur, die so bekannt ist wie Huckleberry Finn. Sie hat Generationen Leser und Leserinnen begeistert und für Ernest Hemingway zum Beispiel waren seine Abenteuer der Ursprung der US-amerikanischen Literatur. Jetzt hat der vielfach ausgezeichnete Autor Percival Everett, von dem zuletzt die Romane Erschütterung und Die Bäume erschienen, einen neuen Roman geschrieben und er heißt James. Er erzählt damit diesen Klassiker neu. Ulrich Rüdenauer stellt den Roman vor.
Die Abenteuer von Huckleberry Finn, erstmals erschienen 1864, stehen am Anfang der modernen amerikanischen Literatur. Mark Twain hat mit seinem jugendlichen Erzähler Huck Finn eine faszinierende Außenseiterfigur geschaffen. Nicht zuletzt hat er einen zutiefst menschlichen Roman geschrieben. Einen prekären Gegenentwurf zur Unterdrückung und Gefangenschaft, wie es der Übersetzer Andreas Nohl auf den Punkt brachte. Auf seiner Flucht wird Huck von Jim begleitet, einem schwarzen Sklaven. Nun schenkt der afroamerikanische Autor Percival Everett diesem Jim ein zweites Leben. Sein neuer Roman, James, greift Mark Twains Geschichte und Figuren auf, aber erzählt wird nun aus der Perspektive Jims. Um es vorwegzunehmen, es ist ein meisterhaft komponierter, exzellent geschriebener, die Twainsche Utopie weiterdenkender Roman, den Nikolaus Stingel nuancen- und einfallsreich ins Deutsche gebracht hat.
Diese weißen Jungs, Huck und Tom, beobachteten mich. Sie spielten immer irgendein Fantasiespiel, in dem ich entweder ein Schurke oder ein Opfer war. Auf jeden Fall ihr Spielzeug. Es lohnt sich immer, Weißen zu geben, was sie wollen. Deshalb trat ich in den Garten und rief in die Nacht hinaus, »Wer sind das draußen im Dunkeln?« Sie rumorten unbeholfen herum, kicherten.
Den Weißen zu geben, was sie wollen, das heißt auch in eine Sklavensprache zu verfallen, sobald Aufseher, Miss Wharton, Tom Sawyer oder Huck Finn in der Nähe sind. Es ist eine Kunstsprache. Jim nämlich ist ein gebildeter Mann. Er hat sich Lesen und Schreiben beigebracht, steckt seine Nase heimlich in philosophische Bücher und er unterrichtet seine Tochter über die richtigen Verhaltensweisen und in der korrekten Sprache gegenüber den Herrschaften.
Lizzie räusperte sich. »Miss Watson, das ist ja mal ein Kornbrett, wie ich's noch nie in meinem Leben gegessen hab.« »Probier's mit wo ich«, sagte ich. »Das wäre die korrekte falsche Grammatik.« »Das ist ja mal ein Kornbrett, wo ich noch nie in meinem Leben gegessen hab«, sagte sie. »Sehr gut«, sagte ich.
»That be some of cornbread luck never I had«, so heißt der Satz im englischen Original. Mit diesem künstlichen und als künstlich herausgestellten Sklavenslang erzeugt Everett einen erstaunlichen Effekt. Die Herrschaftssprache wird lächerlich gemacht, indem den Herrschenden mit einer Kunstsprache begegnet wird, als müsste man mit ihnen wie mit Kindern sprechen, weil sie nicht aus ihrer schrecklichen, rassistischen Fantasiewelt gerissen werden sollen. Die schwarzen Figuren sind sich ihrer Lage bewusst, aber sie verweigern sich der Opferrolle. Wie Mark Twain bedient sich Everett einer Vielzahl von Tonfällen. Über die Sprache selbst wird von Unterdrückung und Gewalt und von Akten der Emanzipation erzählt. Etwa wenn er sein Jim über Himmel und Hölle, über proleptische oder dramatische Ironie, über die subversive Kraft der Literatur und des Lesens sinnieren lässt. Ein Bleistiftstummel, für den ein anderer Sklave sein Leben gelassen hat, wird für ihn zum gewichtigen Schatz. Das Schreibwerkzeug hat eine größere Bedeutung und Wirkmacht als eine Waffe. Es wird zum Symbol der Befreiung schlechthin. Darüber hinaus ist James aber, wie auch Twains Huckleberry Finn, eine grandios gebaute, satirische, anrührende, höchst unterhaltsame Abenteuergeschichte. Eine in Episoden erzählte Reise in die Freiheit, eine Flucht auf dem Floß über den Mississippi, an dessen Ufern allerlei Gefahren in Form von Gaunern und Sklavenjägern lauern. Jim reist aus, weil er von seiner Besitzerin verkauft werden soll. Huck wiederum flieht vor seinem gewalttätigen Vater, der bei Everett womöglich gar nicht Hucks Vater ist. Percival Everetts Hommage an Mark Twain, an seinen Humor und seine Menschlichkeit, nimmt viele Wendungen. James schreibt die Geschichte weiter und um. Auch wenn der Roman im 19. Jahrhundert spielt, er ist absolut zeitgenössisch, radikal, inspirierend. Er spricht von der Freiheit der Literatur, Vergangenheit mit der Gegenwart zu verknüpfen und Randfiguren ins Rampenlicht zu rücken.
Ulrich Rüdenauer war das über Percival Everetts neuen Roman James. Der ist jetzt im Hansa Verlag erschienen. Jonathan Franzen, Anleitung zum Alleinsein. Er ist eine der wichtigsten Stimmen der Gegenwart. Seit dem Erfolg seines Romans Die Korrekturen hat Franzen auch in Deutschland ein sehr großes Publikum. Nach seinem Opus Magnum Freiheit kamen die gefeierten Romane Unschuld und Crossroads. Alle erschienen, wie auch die Romane vor Die Korrekturen, in deutscher Übersetzung bei Rowohlt. Inzwischen ist bekannt, dass das weitere Werk von Franzen und auch die Nachauflagen bei DTV erscheinen werden. Das war zuerst der Roman Freiheit und jetzt, um das Warten auf Crossroads Nummer 2, also den zweiten Teil, zu verkürzen, ist es der Essayband Einleitung zum Alleinsein. Der liegt jetzt auch als Hörbuch vor, gelesen von Sascha Rotermund und Stefan Melk stellt uns vor.
Anleitung zum Alleinsein ist der erste von bisher drei Essaybänden von Jonathan Franzen, erstmals erschienen im Jahr 2002. Das muss man wissen, um die Texte einzuordnen in das Werk des großen amerikanischen Autors.
Mein dritter Roman, Die Korrekturen, an dem ich viele Jahre gearbeitet hatte, erschien eine Woche vor dem Einsturz des World Trade Center. Es war eine Zeit, in der es so aussah, als müssten die Stimmen von Ego und Handel verstummen. Eine Zeit, in der man sich, um mit Nick Carraway im großen Gatsby zu sprechen, die Welt auf immer uniformiert und in einer Art moralischer Hab-Acht-Stellung wünschte. Doch Geschäft ist Geschäft. Binnen 48 Stunden nach der Katastrophe gab ich schon wieder Interviews.
Schreibt Franzen im Vorwort des Bandes, um dem Leser Zeit und Auswahl plausibel zu machen, vor allem aber, um ihn auf minimale Änderungen einzustimmen. Schließlich waren fast alle Texte zuvor schon in Magazinen wie Harper's, The New Yorker und anderswo erschienen. Dabei zieht Franzen Bilanz, betrachtet die Wandlung vom Angry Young Man zum erwachsenen anerkannten Autor und unterzieht die Texte nochmal einer Selbstbefragung. Die große Frage stand lange im Raum. Kann der Autor Jonathan Franzen den Geist und die literarische Kraft seines Romans Die Korrekturen noch einmal beschwören? Gelingt ihm noch einmal der quasi universelle und zugleich zutiefst amerikanische Roman? Diese Frage ist heute, 22 Jahre nach Erstveröffentlichung dieses Essaybands, längst beantwortet und gerade aus der heutigen Perspektive vermitteln uns diese Texte quasi so etwas wie das Werden und Wachsen eines Autors. Noch heute ist der sogenannte Harper's Essay, der eigentlich Why Bother heißt, eine wichtige Standortbestimmung und eine Art Poetik, die Franzen bis in die Gegenwart fortschreibt, ergänzt und verfeinert.
Was für den Harper's Essay gilt, gilt für die vorliegende Sammlung als Ganzes. Ich möchte, dass dieses Buch in Teilen das Dokument einer Entwicklung ist, von einer zornigen und angstbestimmten Isolation hin zur Akzeptanz, gar dem Lobpreis dessen, sowohl ein Lesender als auch ein Schreibender zu sein. Nicht, dass es nicht noch vieles gäbe, das einen wütend und ängstlich machen könnte. Der Durst unserer Nation nach Öl, der uns schon zwei Präsidenten namens Bush und einen hässlichen Golfkrieg beschert hat, droht uns in einen Langzeitkonflikt im Mittleren Osten zu verwickeln, dessen Ausgang ungewiss ist.
Es geht natürlich sehr oft um Literatur in diesen Essays, also um alles. Es geht um Franzens eigene Romane, einschließlich Die Korrekturen. Es geht um Klassiker und gegenwärtige Bestseller. Franzen hinterfragt Hemingways Erfolg genau wie den von John Grisham. Wer würde vermuten, dass Joseph Hellers Catch 22 immer ein großes Vorbild für Franzen war? Oder dass er für den Tod des sozialkritischen amerikanischen Romans Philip Roth verantwortlich machen würde? Natürlich in tiefster Bewunderung, aber immer geht es auch um das Verhältnis zwischen Literatur und Markt.
Literatur und Markt hatten noch nie viel füreinander übrig. Die Konsumwirtschaft will Produkte, die hoch im Kurs stehen, sich schnell abnutzen oder für regelmäßige Verbesserungen geeignet sind und mit jeder Verbesserung einen marginalen Zuwachs an Nutzen bringen. Für eine solche Wirtschaft ist etwas Neues, das etwas Neues bleibt, nicht nur ein minderwertiges Produkt, es ist ein antithetisches Produkt. Ein Klassiker der Literatur ist preiswert, unbegrenzt wiederverwendbar und, was das Schlimmste ist, nicht zu verbessern.
Nicht alle 15 Texte des Hörbuchs sind heute noch so relevant wie der Harper's Essay. Ein Text über den großen Chicagoer Postskandal ist für Forscher in amerikanischer Landeskunde sicher unterhaltsamer als für andere, aber ein Text etwa über die Ordnungszellen, die amerikanischen Strafanstalten, ist wahrscheinlich so aktuell wie zu seiner Entstehung vor fast 30 Jahren. Dieses Hörbuch konsumiert man am besten häppchenweise, nicht in einem Rutsch. Sascha Rotermund hat schon viele Texte von Frenzen eingelesen. Er ist souverän im Frenzen-Kosmos zu Hause. Das hört man, denn mitunter sind diese Texte keine leichte Kost.
Stefan Melk stellte uns vor das Hörbuch zu Jonathan Franzen, Anleitung zum Alleinsein aus dem amerikanischen Englisch von Eike Schönfeld und Chris Hirte, gelesen von Sascha Rotermund, erschienen im Hörverlag. Klaus-Rüdiger May, die Kommunistin. Sarah Wagenknecht, sie ist ja der neue Messias, jedenfalls für den Teil der Linken, der sich als Vertreter der klassischen Werte der Partei sieht, also für diejenigen, die sich jenseits eines postmodernen Zeitgeistes wähnen. Die sozialpolitisch orientierte Linke hat ihren weiblichen Robin Hood anscheinend gefunden und dieser sammelt nun, frei nach dem englischen Mythos, seine Gerechten um sich. Die Form dafür ist eine noch sehr junge Partei, nämlich das Bündnis, das sich zunächst nach Sarah Wagenknecht benannt hat und das vor allem im Osten ziemliche Zustimmungswerte erhält. Der Autor und Historiker Klaus-Rüdiger May hat jetzt eine Biografie über die Frau aus Jena vorgelegt und es ist kein herkömmlicher Lebenslauf geworden. May erzählt nicht einfach Wagenknechts Karriere nach, sondern lotet ihren geistigen Kosmos zwischen Goethe und Marx aus. Ilka Hein stellt das Buch vor.
Umfragen machen es deutlich. Die Mehrheit der Deutschen lehnt die aktuelle Politik der regierenden Ampelkoalition ab. Und manche suchen momentan nach Politikern und Parteien, die ihre Interessen in fundamentaler Opposition vertreten. Im Osten ist dieses Phänomen noch mal ausgeprägter. Sarah Wagenknecht scheint dabei für viele das Zeug zu haben, die Leerstelle zu schließen, wie Klaus-Rüdiger May es in seinem aktuellen Buch formuliert.
Sarah Wagenknecht ist die Zauberin, die die Vergangenheit zur Zukunft verklärt. Der orthodoxe Marxismus gewinnt wieder an Boden und Sarah Wagenknecht ist seine Lichtgestalt. Mit ihrer konsequenten Anti-Establishment-Rhetorik, ihrem sozialen Engagement gilt sie vielen als Jeanne d'Arc der Erniedrigten, der Enttäuschten, aber auch derjenigen, die sich nicht zu Unrecht Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder machen. Ihre Anhänger finden sich auf sozialistischer und auf konservativer Seite des politischen Spektrums.
Warum das so ist, auch darauf gibt der Autor Auskunft.
Lichtgestalten drücken ja immer nur ein Manko aus. Sie sind ja Figuren, die etwas überdecken sollen, die eine Hoffnung bringen sollen, wo eigentlich etwas fehlt. Es werden immer weniger Interessen von großen Wählerschichten vertreten, weil nämlich Parteien sich im Grunde auf die Füße treten und sich nur noch facettenmäßig unterscheiden. Und es ist in einer Demokratie eigentlich ein anormaler Zustand, dass immer mehr und immer größere Wählerschichten nicht mehr demokratisch abgebildet werden, nicht mehr deren Interessen vertreten werden.
So versucht Autor May, den Erfolg von Sarah Wagenknecht zu erklären und konstatiert, dass es aktuell wenig eigenständige Antworten aus konservativer und liberaler Sicht auf die Verschiebung gesellschaftlicher Paradigmen gibt. Auch solche Wähler, kann man mutmaßen, finden sich nun im Angebot von Wagenknechts neuer Partei wieder. Eine durchaus heterogene Mischung aus von den Liberalen enttäuschten Mittelständlern, aber auch Pazifisten oder Kritiker der Wirtschafts-, Klima- und Migrationspolitik der deutschen Regierung. Das wird im Buch auf die Vernunft und Rationalität in den Analysen von Sarah Wagenknecht zurückgeführt. Auch wenn ihre Antworten, so May, am Ende doch wieder auf ihre Grundüberzeugungen hinausliefen.
Sie nennt das kreativen Sozialismus. Natürlich ist sie klug genug und gebildet genug, die Probleme, die anstehen, zu analysieren. Die Ideologie beginnt eigentlich später. Da versucht sie dann, das Beste aus beiden Welten zu nehmen. Sie versucht nämlich, sozialistische Wirtschaft, sozialistische Eigentumsformen mit einer Marktwirtschaft zusammenzubringen.
Das sei, so Klaus-Rüdiger May, was schon bei Walter Ulbricht nicht wirklich funktioniert hat. Ein sozialistischer Ordoliberalismus mit Eingriffen in Eigentumsregelungen und mit Vergesellschaftungen als Kernbotschaft der Sarah Wagenknecht. Diese aber exerziert sie mit glänzendem Geist, mit Charisma und Charme, wenn sie will, und präsentiert ihre Aussagen mit rhetorischer Durchschlagskraft. Alles, was ein erfolgreicher Parteienführer braucht. Und es trägt zur weiteren Nimbuspflege bei, die auch bei der Formierung des Bündnisses im September letzten Jahres eine Rolle spielte, wie man in Die Kommunistin nachlesen kann.
Die Gründung des Bündnis Sarah Wagenknecht als Partei findet als präzise choreografierte Krönungsmesse Sarah Wagenknechts im Kreis von Leuten statt, die zu diesem heiligen Zwecke weit angereist sind, um im Bündnisreich nicht Bauern, sondern die neue Aristokratie, Gralsritter der linken Gesinnung und Barone des Friedens zu sein. Eine Gruppe Raubritter als Fachkräfte für Enteignung darf natürlich nicht fehlen. Die Machtbasis und den größten Mitgliederanteil hat das BSW in Berlin und in Nordrhein-Westfalen. Der Osten fehlt.
Mittlerweile jedoch haben sich ein sächsischer und ein thüringischer Landesverband gegründet. Hat das Bündnis doch besonders hohe Zustimmungswerte im Osten mit Aussicht auf weiteren Ausbau. Im Buch von Klaus-Rüdiger May, dessen durchaus satirischer Ton eine nicht nur spannende, sondern auch sehr unterhaltsame Lektüre über die linke Lichtgestalt bietet, erfährt man viel über die Konstruktion einer Politikerin und über Sarah Wagenknechts geistige Heimat zwischen Rosa Luxemburg und Peter Hacks, zwischen Ulbricht und Hegel. Und natürlich über die Quintessenz ihres Denkens, denn, so hat es Sarah Wagenknecht mal formuliert, man kann im Rahmen des Grundgesetzes wunderbar den Kapitalismus überwinden und mehr als das wollen wir auch nicht.
Ilka Hein hat das Buch vorgestellt, Die Kommunistin, Sarah Wagenknecht, eine Frau zwischen Interessen und Mythen. Autor ist Klaus-Rüdiger May und erschienen ist das Buch im Europa Verlag. So, drei Leseempfehlungen, drei Tipps, drei Bücher, die uns hier in der Redaktion aus ganz unterschiedlichen Gründen aufgefallen sind. Die drei der Woche, wie immer hier jeden Freitag in der ARD Audiothek. Gute Begleitung fürs lange, schöne Wochenende. Wo auch immer. Ich bin Katrin Schumacher und ich verabschiede mich für heute mal an den See. So langsam wird's ja mit den Temperaturen. Also Ahoi, gutes Lesen.